liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem denkwürdigen Mittwoch Regierungssprecher Herr Nebelstreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Wir haben hier im Saal eine Besuchergruppe, die ich herzlich begrüße, nämlich 18 internationale Journalistinnen und Journalisten, Blogger und Influencerinnen, die hier mit dem Goethe-Institut sind, im Auftrag, wahrscheinlich auf Einladung oder bei einer Veranstaltung des Auswärtigen Amtes. Herzlich willkommen Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen erkenntnisreichen Mittag bei uns in der Bundespressekonferenz. Außerdem wird der erste Teil dieser Bundespresse, dieser Regierungspressekonferenz auch übertragen außerhalb des Saals, nicht nur für die Mitglieder der Bundespressekonferenz, sondern auch von Fernsehsendern. Insofern auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Herzlich willkommen. Zur Erklärung kurz. Wir sind in der Bundespressekonferenz, die kein Organ, keine Veranstaltung der Bundesregierung ist, sondern veranstaltet wird vom Verein Bundespressekonferenz, der Organisation der Parlamentsjournalistinnen und Journalisten. Und wir freuen uns, dass es eine gewachsene Tradition ist, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung, der Regierungssprecher dreimal in der Woche zu uns kommen, um die Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu beantworten. Wir fangen jetzt, weil das eines der beherrschenden Themen dieses Tages ist, mit der Wahl in den USA an. Da gibt es Fragen dazu. Wir haben eben schon ein Statement des Bundeskanzlers gehört. Dann fangen wir mit Herrn Rinke an, dann Herr Jung und gehen dann durch den Saal.
Herr Nebelstreit, ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, nachdem es die Gratulationen gab, wo Sie denn konkrete Auswirkungen der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auf die deutsche Politik erwarten.
Herr Rinke, ich glaube, für diese Antwort wäre es noch ein bisschen früh. Offiziell ist es, glaube ich, erst eine gute Stunde her, dass Donald Trump zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl gekürt worden ist. Der Kanzler hat in seinem Statement ja auch schon deutlich gemacht, wie die Grundsituation ist und dass aber auch vieles, was die Administration vorhat, erst noch ausbuchstabiert werden muss und wir gemeinsam mit unseren europäischen Freundinnen und Freunden auf eine gedeihliche Zusammenarbeit setzen.
Darf ich kurz nachfragen und die Frage an Herrn Wagner weitergeben, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet? Haben Sie Berechnungen gemacht, auch intern, es gibt ja auch von Ökonomen welche, was der Effekt von Trump, der doch sehr hohe Strafzölle oder überhaupt Zölle auf europäische Produkte angekündigt hatte, wie hoch der Effekt für die deutsche Wirtschaft sein kann? Droht ein weiterer Rückschlag für den Erholungsprozess?
Ja, lassen Sie mich zuerst noch kurz darauf hinweisen, dass auch unser Minister, Vizekanzler und Minister Robert Habeck sich heute auch zur Wahl geäußert hat und auch dort dem Präsident Trump zur Wahl gratuliert hat. Er hat auch dort nochmal betont, dass Deutschland und die USA tiefe Beziehungen verbinden, dass unsere Volkswirtschaften sehr eng verflochten sind und wir Partner und Verbündete sind. Und dass das Ziel ist, dass wir an dieser Zusammenarbeit, an diesen engen Verbindungen weiter anknüpfen. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, also zunächst, ich glaube, das hat auch der Regierungssprecher gerade schon gesagt, ist es natürlich sehr, sehr früh jetzt hier konkrete vielleicht schon im Wahlkampf genannte Maßnahmen zu identifizieren und hier sozusagen dort schon konkrete Schlüsse draus zu ziehen. Richtig ist aber, dass sich das BMWK auch sehr intensiv natürlich damit beschäftigt hat, mit dem Ausgang der Wahl, was das bedeuten kann für die deutsche Wirtschaft, für den deutschen Standort. Dort gemeinsam mit der Europäischen Kommission intensiv die letzten Monate Szenarien sich angeschaut hat, was gegebenenfalls Folge der Wahl sein könnte. Ich darf vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass Auswirkungen ja sozusagen für alle Szenarien zu erwarten waren. Also auch, es war auch, glaube ich, ja im Vorhinein klar, dass selbst auch wenn eine Präsidentin Kamala Harris gehießen hätte, dass auch dort sozusagen die Handelspolitik, die Wirtschaftspolitik und auch sozusagen der Fokus der USA sich auch ändern hätte können. Und so, dass es eben wir uns diese Szenarien angeguckt haben. Wir haben auch auch im Oktober noch mal intensiv mit der Europäischen Kommission darüber gesprochen, die ja in Handelsangelegenheiten dort die Zuständigkeit hat. Die waren auch noch mal, also auch eine Delegation der Europäischen Kommission war hier, mit denen wir hier auch in Berlin gesprochen haben. Bitte aber um Verständnis, dass wir jetzt nicht zu einzelnen hypothetischen Maßnahmen hier konkrete Aussagen treffen können, nur so viel, dass wir uns die Sachen natürlich angeguckt haben.
Dann ist Herr Jung dran, danach Frau Böse.
Ja, Herr Bischler, man grundsätzlich hat die Bundesregierung einen Plan, wie man mit einem faschistischen Präsidenten umgeht?
Das müssen Sie nochmal, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Hat die Bundesregierung einen Plan, wie man mit einem faschistischen Präsidenten umgeht?
Ich weiß nicht, auf was Sie das beziehen wollen. Wir sprechen ja gerade über das deutsch-amerikanische Verhältnis.
Ich rede von Donald Trump, der auch von Kamala Harris und den politischen Beobachtern mittlerweile als Faschist bezeichnet wird.
Ich mache mir diese Bezeichnung selbstverständlich nicht zu eigen und insofern kann ich da auch keine Antwort auf Ihre Frage geben.
Weil die Bundesregierung sich nicht mit den Realitäten auseinandersetzen möchte, wer Herr Trump ist.
Die Bundesregierung setzt sich mit den Realitäten auseinander, auch wer Präsident Trump ist. Und Präsident Trump ist in demokratischen Wahlen gewählt worden. Und so gehört es sich, dass man sich mit allen, mit denen man in den internationalen Beziehungen zu tun hat, auch versucht, freundschaftlich und konstruktiv auseinanderzusetzen. Und dieses Angebot, diese Haltung halten wir auch der neuen Trump-Administration gegenüber ein.
Frau Böse, dann Herr Blank.
Auch an Herrn Hebestreit. Wir haben Sie ja in den letzten Wochen immer mal gefragt, ob die Bundesregierung, auch das Kanzleramt, Kontakte schon oder Vorbereitungen hat für den Fall, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, zur Trump-Administration. Können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen für die, die sich da nicht so gut auskennen, wie das aussieht, wie die Kontakte sind, ob es schon Ansprechpartner gibt, ob Sie vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten und so weiter schon konkrete Kontakte geknüpft haben?
Also grundsätzlich ist es so, und das passiert ja nicht nur im Bundeskanzleramt, sondern natürlich in der ganzen Bundesregierung. Herr Wagner hat ja schon sehr ausführlich geschildert, was das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium beispielsweise an Austausch pflegt, auch das Auswärtige Amt pflegt intensiven Austausch und auch das Kanzleramt. Wir sind in engen Kontakten mit der republikanischen Seite, auch der republikanischen Senatorinnen und Senatoren, beziehungsweise auch Abgeordnete des Repräsentantenhauses, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Bei jedem Besuch des deutschen Bundeskanzlers in Washington waren immer auch Treffen mit Abgeordneten, mit Senatorinnen und Senatoren einbezogen. Und da waren auch immer beiderseits des Ganges, wie das in den USA heißt, also von beiden Parteien Vertreter da. In den vergangenen Monaten hat es darüber hinaus natürlich auch intensivere Kontakte hin in die Denkfabriken, die es in den USA viel stärker gibt als bei uns in Deutschland und die, weil die Administrationen auch anders aufgestellt sind als bei uns, die im Prinzip sowas vorbereiten, die künftige Politik. Da hat es Kontakte hingegeben, aber das Wichtige ist ja, dass solche Kontakte vertraulich und vertrauensvoll gehandhabt werden. Deshalb kann ich die hier nicht aufblättern, aber auch da können Sie davon ausgehen, das gehört zu einer professionellen Vorbereitung. Es ist ja auch anders, als es vielleicht vor 8 Jahren der Fall gewesen sein mag. Die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass der künftige US-Präsident Donald Trump habe heißen können, die hat uns ja schon länger beschäftigt. Und insofern hatte man auch genügend Zeit, plus die Erfahrung aus der ersten Wahlperiode 2017 bis 2021, um sich darauf auch damit auseinanderzusetzen.
Zusatz, bitte.
Der Bundeskanzler, das haben wir alle gehört, hat dem gewählten Präsidenten gratuliert. Hatte denn der Kanzler auch Kontakt mit Kamala Harris, nachdem das Ergebnis feststeht?
Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Er hatte auch keinen direkten Kontakt mit dem gewählten US-Präsidenten. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man natürlich im Augenblick, wenn ich richtig gerechnet habe, dort in den frühen Morgenstunden war, als das Ergebnis letztendlich gültig war. Und ich denke, es wird auch in den nächsten Tagen eine direkte Kontaktaufnahme möglich werden.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Blank. Dann
Herr Regierungssprecher, die Außenministerin ist heute Morgen aus 2 Tagen Ukraine wiedergekommen und hat danach gesagt, im Zusammenhang mit der Wahl von Herrn Trump, es seien jetzt Investitionen in die europäische Sicherheit nötig, die man jetzt groß denken und groß machen müsse. Am Freitag ist der informelle EU-Gipfel in Budapest. Herr Orban hat schon gesagt, es braucht eine neue EU-Strategie. Nun hat sich Herr Scholz, der Kanzler, mit Herrn Macron ja vor der Äußerung heute abgestimmt, so hieß es. Haben die beiden denn vielleicht auch über einen deutsch-französischen Vorschlag oder Vorstoß für eine solche EU-Strategie gesprochen? Und gibt es da konkrete Ideen? Weil das wird ja den Gipfel am Freitag bestimmen und beherrschen, Herr Trump.
Also zunächst einmal ist es richtig, dass der Bundeskanzler heute früh mit dem französischen Präsidenten telefoniert hat. Und die haben sich die Situation nach dem damals oder dann zu dem Zeitpunkt noch nicht feststehenden, aber sich abzeichnenden Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl miteinander besprochen und haben dann, das haben wir dann ja auch über die sozialen Medien kundgetan, auch vereinbart, dass sie eng zusammenstehen wollen und auch alles Weitere eng europäisch abstimmen möchten. Morgen ist zunächst einmal das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Da sind auch diejenigen europäischen Staaten, die nicht der EU angehören, mitvertreten. Das ist vielleicht ein ganz günstiger Zeitpunkt, auch dort miteinander ins Gespräch zu kommen. Beispielsweise wird auch der britische Premier Starmer mit dabei sein. Das ist ja hilfreich, bevor dann ab morgen Abend der informelle Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs in Budapest ist. Und ich würde mich auch wundern, wenn die Auswirkungen der amerikanischen Präsidentschaftswahl dort nicht zur Sprache kommen würden. Jetzt ist es aber so, dass ein solcher informeller Gipfel keine Beschlüsse nach sich zieht, sondern es ist ein Austausch, der dem Namen nach schon informell ist. Und dieser Informalität will man auch nicht durch Konzepte oder Vorschläge vorgreifen. Insgesamt ist es aber so, und das machen ja viele europäische Staaten schon seit Längerem, nämlich den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Sie wissen, dass die Bundesrepublik in diesem Jahr erstmals das 2%-Ziel der NATO einhält und auch festgelegt hat, dass sie das in den nächsten Jahren weiter einhalten wird. Viele andere Länder halten das Ziel auch ein. Es gibt einige wenige, die noch etwas tun müssen. Aber insofern hat sich die Situation schon deutlich verändert. Ich erinnere gerne daran, dass wir den deutschen Verteidigungsetat in den letzten 7 Jahren verdoppelt haben. Also auch das sind massive weitere Lasten, die Deutschland trägt für die gemeinsame Verteidigung des Bündnisgebietes. Und der Kanzler hat ja auch nochmal deutlich gemacht in seinem Statement heute, dass von der transatlantischen Partnerschaft beide Seiten, die USA wie Europa, profitieren. Und so möge es auch bleiben.
Ich darf noch eine Anschlussfrage an die doch sehr ausführlichen Äußerungen von Ihnen stellen, bitte. Schließt sich denn der Bundeskanzler der Forderung der Außenminister an, jetzt Investitionen in die europäische Sicherheit groß zu denken und groß zu machen? Und die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, nämlich ob die beiden, Macron und Scholz, auch über so eine gemeinsame europäische Initiative, also einer vielleicht packt's an und dann machen die beiden was, legen was vor, überlegen was, gesprochen haben, hatten sie nicht beantwortet. Also das war jetzt nicht ein Thema, dass man gemeinsam da was macht.
Erstmal nehme ich es als Lob, dass Sie meine Ausführungen so ausführlich und gut fanden. Als zweites hatte ich zumindest intendiert, es dadurch zu beantworten, es gibt kein konkretes Konzept für einen informellen Gipfel, weil aufgrund der, dass es informell ist, gibt es da auch keine Vorlagen, die da miteinander verhandelt werden. Das Telefonat heute Morgen war auch eher ein kurzes zur allgemeinen Abstimmung. Das waren jetzt nicht konkretere, intensivere Verhandlungen oder Gespräche, die man da getätigt hat. Und zu den Äußerungen der Außenministerin kann ich nur sagen, natürlich, das tut die Bundesrepublik. Das habe ich ja auch schon eben ausgeführt, wie intensiv unsere Investitionen sind. Und die Aufforderung des Bundeskanzlers in den vergangenen 11 Monaten auch an die europäischen Partnerinnen und Partner mit Blick auf die Ukraine, das Ihrige auch zu tun, während wir auch weiterhin bei unseren Summen, die wir in die Verteidigung stecken und auch in die Unterstützung der Ukraine stecken, da nicht nachlassen wollen. Und insoweit ist das, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass Europa weiterhin den europäischen Pfeiler der NATO stärken muss und stärken wird.
Dann links, dann ist Herr Jessen dran. Danach. Jetzt bitte, Ihre Frage.
Jens Thurau, Deutsche Welle. Herr Hebestreit, ist denn schon darüber überlegt worden, den gewählten amerikanischen Präsidenten nach Berlin einzuladen? Geschieht das möglicherweise auch zusammen mit Herrn Macron? War das schon eine Überlegung, möglicherweise auch vor der Wahl, die möglicherweise auch für Frau Harris gegolten hätte? Wäre sie dann gewählt worden?
Also grundsätzlich laden wir immer gerade unsere engsten und engen Verbündeten gerne nach Deutschland ein. Ich glaube, Usus ist es eher, dass man zum amerikanischen Präsidenten, der amerikanischen Präsidentin reist zum Antrittsbesuch. Das muss sich alles erstmal finden. Aber noch ist das offizielle Ergebnis zumindest noch nicht verbürgt. Wenn ich mich an mein Studium richtig erinnere, dauert es, glaube ich, bis zum 6. Januar. Bis das offiziell feststeht, das Ergebnis, um dann einmal am 20. Januar ist die Vereidigung, danach ist der Präsident offiziell im Amt und dann ergeben sich all die Themen, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Und so viel Geduld, glaube ich, kann man auch noch hegen. Grundsätzlich, und Sie haben ja noch gut in Erinnerung, dass der amerikanische Präsident, der scheidende amerikanische Präsident, erst vor 3 Wochen in Berlin zu Gast gewesen ist. Und insofern gehen wir davon aus, dass es auch in der nächsten Amtszeit von Donald Trump auch womöglich zu einem Besuch nach Deutschland kommen wird. Ich erinnere mich aus früheren Funktionen auch noch, dass er unter anderem die schöne Stadt Hamburg besucht hatte im Rahmen eines G20-Gipfels im Jahr 2017, wenn ich richtig erinnere.
Herr Thora nochmal.
Ja, doch ein Zusatz. Herr Scholz hat gerade am Ende seines Statements nochmal die erhebliche Polarisierung in der Gesellschaft in Amerika erwähnt und dann so sinngemäß gesagt, wir sollten hier zusammenstehen oder zusammenbleiben. Fürchtet der Bundeskanzler, dass dieses Ausmaß an Polarisierung, das wir sehen in den USA, dann irgendwann mal auch hier Fuß fasst, wenn wir nicht gegensteuern? Oder welche Strategie hat er, um so eine Polarisierung zu verhindern?
Na, ich glaube, das war ein Aufruf an uns alle. Und das ist ja nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Das sehen wir in vielen westlichen Gesellschaften, dass die Stimmung stärker polarisierend wird. Das mag auch durch das Nutzen sozialer Medien noch einmal verstärkt werden, in denen man sich ganz anders austauscht, als man das im direkten Miteinander voneinander gewohnt ist. Und ich glaube, dieser Appell, den hat der Bundeskanzler ja schon häufiger erhoben. Ich glaube, zuletzt auch noch einmal in seiner Neujahrsansprache für das Jahr 2024. Das ist also ein dauerhaftes Mahnen von ihm, und das geht, glaube ich, an die Adresse von allen politischen Akteuren, auch gesellschaftlichen Akteuren, dass man bei all den verständlichen Unterschieden, die man hat, was politische Positionen angeht, was vielleicht auch gesellschaftliche Wertvorstellungen angeht, dass man aber versucht, zusammenzubleiben, dann sei das Land stärker, als dass man versucht, sich gegeneinander zu treiben. Und ich glaube, das war sein Punkt auch nochmal, ohne dass er jetzt das konkreter, also nahelegen wollte, dass wir schon in Situationen oder in einer Atmosphäre sind, wie es der US-Wahlkampf jetzt uns so vor Augen geführt hat.
Dann ist Herr Jessen dran, dann Herr Scholz.
Herr Hebescheid, ich möchte an die letzte Frage anknüpfen. Beobachter oder Analysten der US-Wahl sind sich relativ einig darüber, dass dieses doch sehr deutliche Wahlergebnis Ausdruck einer anderen Art von Spaltung ist, nämlich einer wachsenden Distanz zwischen Regierten und Regierenden. Die Einschätzung ist allgemein die, dass das Volk sagt, wir haben die Schnauze voll von dem, was man als Elite bezeichnen mag. Sehen Sie ähnliche Gefahren oder Tendenzen für Deutschland und auch für Ihre Regierung? Da stehen ja demnächst auch Wahlen an.
Herr Jessen, ich habe da auch einiges verfolgt in den letzten Tagen, was die amerikanischen Wahlen angeht und was Experten gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gleichen Eindruck habe wie Sie, dass man so einheitlich diese These hat. Ich glaube, es war eine These, die seitens der Republikanischen Partei massiv in den Diskurs getragen worden ist. Also es gibt diese These. Ich weiß aber nicht, ob sie so einheitlich von allen geteilt wird. Und insofern glaube ich, bringt es auch nichts. Also die hat ihre Berechtigung, genau wie andere Thesen auch ihre Berechtigung haben. Aber es bringt jetzt nichts, das hier miteinander auszudiskutieren. Grundsätzlich geht die Bundesregierung davon aus, sie ist gewählt, sie ist für 4 Jahre gewählt und sie hat die Aufgabe, die anstehenden Probleme zu lösen. Und dabei nimmt sie sich, wie Sie am Augenblick auch merken, sehr intensiv ist sie da gerade in Auseinandersetzungen, in Gesprächen, was den Haushalt 2025 angeht und auch die Frage, wie wir auf die schwächelnde Situation der deutschen Industrie reagieren können. Und diese Gespräche sind dazu haben das Ziel, zu einer konstruktiven gemeinsamen Lösung zu kommen.
Nachfrage an Sie oder vielleicht auch Herrn Fischer. Befürchten Sie, dass dieser Tag mit seinen Resultaten zu einem schwarzen Tag für Palästina und vor allem für die Ukraine werden könnte?
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat das Wahlergebnis mit einem Halleluja öffentlich kommentiert. Das gibt ja auch einen Eindruck wieder.
Herr Jessen, ich glaube, ich würde davor warnen, also das sind erstmal Werturteile, die Journalistinnen und Journalisten, politische Beobachter abgeben können und auch womöglich begründen können oder auch nicht. Aber das sollte nicht seitens der Regierung sein. Wir haben es mit demokratischen Wahlen zu tun, mit dem Ergebnis demokratischer Wahlen. Wir wissen nicht, was die nächsten Monate bringen werden. Der Kanzler hat ja deutlich gemacht, vieles muss sich auch erst auch noch einmal, muss die künftige Trump-Administration auch erstmal für sich definieren. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen im Augenblick, auch innerhalb der unterschiedlichen Lager in den USA. Und wie sich das dann auswirkt, das wäre jetzt alles Spekulation. Und grundsätzlich ist es so, und das habe ich ja vorhin schon einmal betont, dass wir darauf setzen, konstruktiv und partnerschaftlich mit auch der neuen US-Administration in Europa zusammenzuarbeiten. Und das gilt es jetzt erstmal zu bemühen.
Wenn ich ergänzen darf, wir gehen da doch gut vorbereitet mit großer Ernsthaftigkeit und vor allem auch mit einer gewissen Zuversicht an die Arbeit und bereiten die Gespräche mit der neuen Regierung vor. Warum sind wir zuversichtlich? Weil unser Land in der Vergangenheit gezeigt hat, wie stark und wie kraftvoll es ist. Wir haben das zuletzt alle gesehen, als wir es geschafft haben, sehr schnell von den russischen Öl- und Gaslieferungen umzustellen und den erwarteten Kältewinter hier in Deutschland abzuwenden und unsere Energieversorgung umzustellen. Und mit dieser Stärke und dieser Kraft, die wir in Deutschland und Europa haben, gehen wir in die Gespräche. Da geht es darum, wie die Außenministerin gesagt hat, Europa weiter zu stärken. Daran arbeiten wir, um einen festen und weiterhin starken transatlantischen Pfeiler in Europa zu bilden.
Dann ist Herr Scholz dran, dann Herr Güder danach.
Herr Helbestreit, ich möchte doch noch mal auf die Ukraine zurückkommen. Hat man denn in der Bundesregierung so ein bisschen durchgerechnet, was auf Deutschland zukommt, sollte Herr Trump jetzt seine Warnung mit seiner Warnung ernst machen und die Hilfe für die Ukraine einstellen oder radikal reduzieren? Gibt es bei der Bundesregierung einen Plan B in Sachen Ukraine-Unterstützung?
Herr Jolkers, Sie sehen, wie gut wir vorbereitet gewesen sind, dass wir im Rahmen der G7 in diesem Jahr vereinbart haben, 50 Milliarden Dollar an Kredit aufzubringen, der Ukraine zur Verfügung gestellt wird, damit die Ukraine unabhängig von einzelnen innenpolitischen Erwägungen zuverlässig die Mittel hat, um weiterhin auch Waffen zu kaufen und ihre Verteidigung zu stemmen. Parallel dazu hat die Bundesregierung ihre bilaterale Hilfe, wir wissen, die Haushaltsverhandlungen laufen noch, aber auf 4 Milliarden Euro festgelegt, Stand jetzt. Und insofern ist da nicht von einem Fadenriss oder einem Einstellen der Hilfe zu reden. Wir haben es auch geschafft, entgegen mancher Unkereien, dass dieser 50 Milliarden Kredit auf den Weg gebracht werden konnte. Und damit ist er auch, schafft er eine zuverlässige Basis für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich nochmal zur Erinnerung seit mehr als 2,5 Jahren einem erbarmungslosen Angriffskrieg Russlands gegenübersehen und auf heldenhafte Weise verteidigen unter hohen Opfern. Und auch das ist eine Situation, die natürlich niemanden kalt lässt.
Bitte Zusatz.
Bereitet sich der Kanzler politisch darauf vor, sich an die Spitze sozusagen und als Führer der pro-ukrainischen Koalition aufzutreten demnächst?
Also ich glaube, nach den Vereinigten Staaten von Amerika ist Deutschland der stärkste Unterstützer der Ukrainerinnen und Ukrainer, sowohl militärisch als auch finanziell und als auch politisch. Und jetzt muss man mal sehen, wie die Vereinigten Staaten künftig agieren werden. Und daraus ergeben sich vielleicht auch schon Antworten auf Ihre Frage.
Dann gehen wir eine Reihe nach hinten zu Herrn Güler. Herr Güler.
Ja, nochmal daran anknüpfend, Herr Hebestreit, wäre denn Deutschland in der Lage, also Sie haben den Kredit zwar erwähnt, aber wäre Deutschland in der Lage, wenn die USA als Unterstützer der Ukraine ausfallen sollten, das zu stemmen, die Hilfe, die dort nötig ist?
Da Sie in Ihrer Frage schon ausgeschlossen haben, das, was die Antwort wäre, nämlich es sind 50 Milliarden Dollar, das ist eine sehr, sehr große Summe. Also wenn zur Erinnerung, Deutschland hat bilateral in diesem Jahr Militärgüter in Höhe von knapp 8 Milliarden Euro geliefert. Und insoweit ist das erstmal eine Summe, die ich nicht einfach aus einer Frage ausklammern würde. Grundsätzlich ist es auch nicht klug, jetzt zu spekulieren, wie womöglich eine US-Administration agieren könnte. Und insofern würde ich das von dieser Stelle auch nicht tun. Aber Sie sehen ja, dass es Vorbereitungen gegeben hat, auch in diesen Phasen der Ungewissheit, nenne ich sie jetzt mal, in denen nicht ganz klar ist, wie Hilfen weitergehen, dass es die finanzielle Basis dafür geschaffen ist, dass es davon unbeleckt weitergehen kann.
Eine Nachfrage dazu, wie sahen denn die Vorbereitungen aus, was jetzt dann die Haushaltsberatungen angeht? Herr Pistorius hatte ja ursprünglich auch 8 Milliarden mehr gefordert für die Bundeswehr. Es sind dann letztendlich nur ein bisschen mehr als 3 Milliarden geworden. Ist da jetzt nochmal, Sie haben die laufenden Haushaltsverhandlungen angesprochen, was im Gespräch, ob der Verteidigungsetat eventuell angesichts des Wahlausgangs nochmal weiter aufgestockt wird?
Also grundsätzlich verschließt man ja niemals die Augen vor der Realität und sonst kann ich den aktuell laufenden, fast zur Stunde laufenden Haushaltsverhandlungen natürlich nicht vorgreifen oder da eingreifen. Der Haushaltsgesetzgeber ist jetzt ebenfalls am Zuge. Die Haushaltsbereinigungssitzung im Deutschen Bundestag ist für Donnerstag in einer Woche terminiert und der Haushalt soll 2 Wochen später im Deutschen Bundestag final beschlossen werden. Und insofern wissen wir dann mehr. Im Augenblick laufen die Gespräche und da kann ich von dieser Stelle nichts Sinnvolles beitragen.
So, dann hatte ich Wortmeldung. Genau, fangen wir vorne an. Bitte.
Frage an Herrn Hebelstreit. Heute Morgen, als die ersten Glückwünsche des Kanzlers gingen an Donald Trump, hatten mehrere US-Medien das Rennen noch gar nicht für entschieden erklärt und Frau Harris hatte auch ihre Niederlage gar nicht eingestanden. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, nach welchen Regeln Sie wann gratulieren und ob die frühe Gratulation in diesem Fall auch ein politisches Signal ist an den neu gewählten Präsidenten? Danke.
Also Sie haben recht, das war noch nicht offiziell, stand noch nicht offiziell fest. Allerdings rechnerisch war es, glaube ich, kaum ein anderes Outcome noch zu erwarten. Und wir haben ja schon darauf verwiesen, dass es eine enge Koordinierung mit dem französischen Staatspräsidenten auch in dieser Frage gegeben hat. Der ist, glaube ich, kurz nach 9 bereits auf Twitter und hat gratuliert. Und dann haben wir noch etwas abgewartet und sind, glaube ich, um 10:30 wenige Minuten bevor dann das offizielle Ergebnis auch da war, haben wir unsererseits gratuliert. Da würde ich jetzt nicht zu viel hineingeheimsen. Wir waren nicht die Ersten und sind auch nicht die Letzten, die gratulieren. Und insofern ist das, das gehört sich dann so, dass man auch in einem so engen Wahlkampf, der es ja gewesen ist, dann auch klar macht, dass man die Glückwünsche ausspricht. Und ich habe ja auch erwähnt, dass in den USA, was die Ortszeit anging, man in den frühen Morgenstunden gewesen ist. Also insofern, glaube ich, macht das keinen größeren Unterschied.
Danke. So, dann gehen wir eine Reihe nach hinten. Bitte.
Ich würde auch noch mal kurz Bezug nehmen auf das Statement der Außenministerin, die ja auch gesagt hat, es wäre jetzt Zeit, ich paraphrasiere das, die Fesseln abzulegen, selbst auferlegte Fesseln abzulegen, was Großinvestitionen angeht. Da würde mich interessieren, von Herrn Hebelstreit und aber auch vom BMF, ob man weiterhin in Betracht zieht, bei der Schuldenbremse zum Beispiel, oder ob man es für eine gute Idee hält, bei der Schuldenbremse eine Notlage zu erklären, sollte es nötig sein im Rahmen von Herrn Trumps Aktionen in Office. Und eine zweite Frage, Herr Hebestreit, vielleicht können Sie uns auch noch mal ein bisschen näher erklären oder erläutern, inwiefern und über welche Sachverhalte sich Deutschland und Frankreich im Vorfeld der Wahl bereits über Szenarien wie eine Trump-Wahl abgesprochen haben oder welche Kontakte da liefen.
Also wie in vielen Fragen gibt es eine sehr enge Abstimmung zwischen der französischen, dem Élysée-Palast, dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler. Und Teil dieser engen Absprachen sind auch immer, dass man sie vertraulich hält. Aber Sie merken ja, wie eng man koordiniert ist, sowohl in den Reaktionen als auch in der grundsätzlichen Haltung in diesen Fragen. Zum vorderen Teil, das sind ja hypothetische Fragen, die Sie da zu Recht ansprechen, nämlich zu sagen, braucht es eine Notlage? Eine Notlage kann man dann erklären, wenn sie vorhanden ist. Man kann sie ja nicht erfinden. So, man kann ja nicht einfach sagen, ich finde, das ist jetzt eine Notlage, das muss verfassungsrechtlich fest und begründet sein und das gilt im Rahmen der existierenden Schuldenregel. Da gibt es noch die Variante, dass man die Schuldenregel ändert. Dafür braucht es eine verfassungsändernde Mehrheit. Das sind 2/3 im Deutschen Bundestag und 2/3 im Bundesrat. Da kann man sich jetzt auch die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ob das möglich wäre oder nicht. Grundsätzlich ist aber so, dass die Regierung handlungsfähig ist und sein muss und bleiben wird. Und insofern muss man immer wieder gucken, was die Realitäten bringt und wie man darauf reagiert. Aber ich würde jetzt auch nicht von Fesseln sprechen, die irgendwen hindern würden.
So, jetzt habe ich noch Ihre beiden Fragen, Herrn Safelberg, notiert und nochmal nachfragen. Das BMF. Ich habe aber nichts ergänzen. Ach so.
Ich habe nichts ergänzen. Okay.
Danke. Sorry.
So, zwei Fragen vorne. Herrn Safelberg, Herrn Rinke und Herrn Jung mit Nachfragen. Weitere Runde. Und Herrn Güler nochmal. Dann würde ich vorschlagen, mit Blick auf die Zeit, auch weil wir am Ende eine Deadline haben, wegen der nachfolgenden Veranstaltung, dass wir dann auch immer wechseln. Also, bitte.
Minister Pistorius hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass für den Verteidigungshaushalt seiner Meinung nach nicht 52, sondern 58 Milliarden notwendig sind. Vielleicht wollen die anwesenden Vertreter von Finanzministerium, Verteidigungsministerium, aber vielleicht auch Herr Hebestreit dazu etwas sagen, ob das auch die Position Ihrer Häuser ist, was Sie dazu sagen, und ob das vielleicht auch ein Thema im Koalitionsausschuss sein wird.
Herr Schuller, der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt, der liegt vor seit dem Sommer, und insofern ist er jetzt beim Haushaltsgesetzgeber im Deutschen Bundestag. Jeder Minister, jede Ministerin kann sich immer vorstellen, auch mit mehr Geld auskommen zu können. Insofern steht es auch jedem anheim, sich mehr Geld zu wünschen oder zu fordern. Es muss aber am Ende ein Haushalt dabei rauskommen, der verfassungsgemäß aufstellbar ist. Und das ist die Herausforderung, vor die keine Regierung sich drücken kann und auch diese nicht. So. Insofern ist das, glaube ich, jetzt erstmal der Regierungsentwurf liegt vor. Wir sind gut 8 Tage, 9 Tage vor der Haushaltsbereinigungssitzung, bei dem dann die letzten Entscheidungen und Gewichtungen auch von den Bundestagsabgeordneten getroffen werden. Und das gilt es jetzt abzuwarten, und Sie sind am Zuge. Und im Koalitionsausschuss werden viele Dinge bestimmt besprochen werden. Sie wissen, das ist eine Veranstaltung der die Koalition tragenden Parteien. Haushaltsverhandlungen werden da in der Regel nicht geführt.
BMVG?
Also die Worte vom Minister Pistorius gestern waren, glaube ich, auch sehr deutlich. Sie haben das gerade richtig wiedergegeben, die Forderungen, die abgeleitet aus der aktuellen Bedrohungssituation sind. Und er hat seine Forderungen oder seine Erwartungen auch ganz klar formuliert. Da ich aber gerade schon das Wort habe, möchte ich gerne noch auf die Vorabfrage noch kurz eingehen, auf die deutsch-französischen Beziehungen, und möchte informieren, dass Bundesminister Pistorius heute noch nach Paris fliegt und sich mit seinem französischen Counterpart Le Cornu austauschen wird. Hier geht es natürlich um den Themenkomplex Sicherheit und Verteidigung. Beide Minister, also die Initiative kommt von beiden Ministern, heute noch dieses Treffen zu haben, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen. Beide Länder tun gemeinsam sehr viel für den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO, aber auch für die Stärkung der Europäischen Union im Themenfeld Sicherheit und Verteidigung. Deswegen werden das heute auch Schwerpunkt der Gesprächsthemen sein, wie man dort miteinander weiter gestaltet. Sie wissen, dass wir beide Länder sehr enge Kooperationen haben im Bereich, also greifbar in Truppe, die deutsch-französische Lufttransportstaffel, deutsch-französische Brigade zum Beispiel, aber auch viele Langzeitprojekte. Und so war es beiden besonders wichtig, sich heute noch persönlich zu sehen in Paris und das weitere abgestimmte Vorgehen zu besprechen. Die Veranstaltung wird presseöffentlich sein am heutigen Abend, und beide werden auch ein Statement danach halten. Danke.
Danke, Herr Müller. So, Finanzministerium war noch angesprochen. Würden Sie noch was ergänzen?
Ich kann mich aber auf die Ausführungen von Herrn Hebestreit beziehen und sagen, die Haushaltsberatungen laufen, und deswegen müssen wir es abwarten.
Dankeschön. Herr Schuller, damit beantwortet. Dann kommen wir zu Ihnen. Dann Herr
Moment. Donald Trump, Herr Bestreit, spielt für die Bundesregierung eine Bedeutung, dass der gewählte Präsident ein verurteilter Präsident ist, was natürlich ein Novum für die USA ist und für die demokratische Welt? Dankeschön.
Also es ist auf jeden Fall ein Novum für die Vereinigten Staaten, für die demokratische Welt. Müsste ich es nochmal überprüfen, ob das so ist. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, auch der brasilianische Präsident saß eine Zeit lang im Gefängnis. Also insofern, das ist nichts, was uns beschäftigt. Das ist ein abgeschlossenes rechtsstaatliches Verfahren in den Vereinigten Staaten.
Dann Herr Safelberg, und dann kommen wir zu der zweiten Runde mit Herrn Rinke, Herrn Jung und Herrn Güler nochmal und wechseln dann.
Ich habe auch noch den Bericht aus dem Kabinett nicht, dass Sie hinterher traurig
sind. Eben, das, da freuen wir uns schon alle drauf. Herr Saffelberg, bitte.
Ja, ich wollte kurz zurückgehen nach 2014. Da wurde beschlossen, dass man die Verteidigungsausgaben erhöhen sollte auf 2%. Dann gab es aber gleichzeitig den Krieg in der Ostukraine, Annexion der Krim, Abschuss vom Passagierflugzeug aus Amsterdam, MH17. Deutschland hat 10 Jahre gebraucht, um diese 2% zu erreichen. Präsident Trump hat zwischendurch, also damals noch, immer gefordert, dass Deutschland mehr bezahlen musste. Vor 3 Tagen sagte er, they don't love me, because I said they gotta pay. Und dann hat er auch nochmal gesagt, dass man mehr bezahlen muss, nämlich 3%. Und angesichts ihrer Sitzungen, zum Beispiel heute Abend und auch nächste Woche, die auch mit Haushalt zu tun haben, mit der schwierigen Lage, wollte ich fragen, wo Sie die Möglichkeiten sehen, um bei dem neu gewählten Präsidenten Richtung diese 3% zu kommen, weil in diese Richtung geht es. Und er scheint nicht so freundlich gegenüber Deutschland zu sein.
Erstmal, Herr Saffelberg, Sie haben völlig recht, ich darf aber insoweit ergänzen, 2014 hat die NATO beschlossen, innerhalb von 10 Jahren das 2%-Ziel anzustreben. Und wenn ich 14 plus 10 rechne, komme ich auf das Jahr 2024, das wir haben. Und Deutschland hat das 2%-Ziel erfüllt. Das ist im Augenblick die Arbeitsgrundlage. Wenn sich die Arbeitsgrundlage ändert, wofür es im Augenblick keine ernsthaften Hinweise bislang gibt. Ich sage ausdrücklich bislang. Ich würde jetzt mich nicht auf einzelne Zurufe oder einzelne Äußerungen das zur Grundlage des Regierungshandelns machen. Aber wenn es eine andere Grundlage geben sollte, müsste die ja A, innerhalb der NATO miteinander beschlossen werden und B, ist Deutschland immer bündnistreu und würde dann sehen, wie das miteinander zu vereinbaren ist. Ja.
Also er sagte, they don't love me, they eat our lunch. Er hat auch darauf verwiesen, dass er Heritage hat, also dass sein Großvater hier geboren wurde. Und dass er will, dass Deutschland mehr bezahlt. Also welche Möglichkeiten vielleicht auch im heute Abend, diese Sitzung auch mit dem Bundeskanzler und die anderen Parteien, welche Möglichkeiten sehen Sie, um Spielraum zu entwickeln, um für die Zukunft vorzusorgen?
Da Sie Ihre Frage jetzt einfach nur noch mal anders formuliert gleichstellen, könnte meine Antwort genauso gleich lauten. Erstmal ist es so, ich bin auch ein großer Fan amerikanischen Essens. Also insofern habe ich da gar keine Berührungsängste. Aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Politik immer auf der Grundlage auch gemeinsamer Gespräche stattfindet, auch dessen die US-Administration Trump muss jetzt auch erstmal ins Amt kommen und dann werden wir Klarheit darüber haben, was man sich so vorstellt. Vielleicht können wir auch erläutern, wie wir die Lage sehen und daraus ergibt sich dann immer in diplomatischen Beziehungen eine Beziehung, eine Entwicklung. Ich würde jetzt nicht auf einzelne Wortmeldungen hin oder Äußerungen, auch die im Wahlkampf getätigt werden, schon Politik ableiten. Deshalb war mein grundsätzlicher Satz, den ich vorhin gebracht habe, dass diese Regierung wie jede andere deutsche Regierung handlungsfähig ist und immer handlungsfähig sein wird und niemals die Realitäten oder vor den Realitäten die Augen verschließt. Aber jetzt sehen wir uns gut aufgestellt und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Bundesregierung unter dem damaligen Finanzminister Scholz und heutigen Bundeskanzler Scholz den Verteidigungsetat innerhalb der 7 Jahre zwischen 2017 und 2024 verdoppelt hat oder jetzt für 2025 sind wir dann. Das zeigt ja auch, dass wir zu unseren Zusagen stehen und auch erkannt haben und dass wir mehr tun müssen, auch durch die veränderten den veränderten Ansatz der amerikanischen Seite in diesen Fragen.
Gut, jetzt haben wir noch Herrn Rinke, Herrn Jung, Herrn Güler zu diesem Themenkomplex USA-Wahl. Herr Rinke.
Ja, ich hätte ganz gern bei Herrn Müller nochmal nachgefragt zu dem Treffen in Paris mit Minister Pistorius. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, was genau die beiden Minister absprechen wollen. Wird zum Beispiel die Frage französischer Atomwaffen und ein möglicher Schutz für Deutschland eine Rolle spielen? Ich beziehe mich da auf Unsicherheiten, die es in der ersten Legislaturperiode von Herrn Trump gegeben hatte, ob der atomare Schutzschirm der USA eigentlich noch gilt.
Also das große Themenfeld Sicherheit und Verteidigung wie gemeinsam gestalten, wie gemeinsame Kooperation ausbauen und diese nutzen, habe ich schon genannt. Darüber hinaus kann ich den Abstimmungen, dem Sprechen, der Besprechung heute nicht vorweggreifen. Ich denke, dass wir danach im Statement von beiden Ministern noch mehr erfahren werden.
Aber darf ich nachfragen, ist es denn ausgeschlossen, dass man auch über Atomwaffen redet?
Über diese Themen kann ich nicht spekulieren.
Herr Jung. Herr Beschreib, weil Sie das schon mehrfach heute gesagt haben, dass man niemals die Augen vor der Realität verschließen sollte. Nochmal die Frage zu dem Faschismus von Herrn Trump. Sie meinten, er sei demokratisch gewählt. Das macht ihn aber nicht zu einem Demokraten. Faschisten werden auch hier in Deutschland gewählt. Die Bundesregierung, habe ich es richtig verstanden, hält Herrn Trump nicht für einen Faschisten.
Herr Jung, ich glaube, die Bundesregierung beurteilt oder solche Begrifflichkeiten generell nicht.
Doch.
Nein, wir haben zu keinem anderen, ich wüsste nicht, dass wir zu irgendeinem Staats- oder Regierungschef eine solche Bezeichnung gemacht hätten oder andere Bezeichnungen. Das darf im politischen Raum immer sein, aber wir sprechen hier für die Bundesregierung und die Bundesregierung, da habe ich die Position dargelegt. Sie stellen die gleiche Frage nochmal, Sie kriegen meine gleiche Antwort.
Aber muss man nicht mit einem solchen Mann einen anderen Plan angehen, als wenn es jetzt ein Demokrat gewesen wäre?
Das wären jetzt Definitionsfragen wieder. Ich glaube, das führt uns hier nicht weiter. Auf jeden Fall wüsste ich da nicht, was ich Ihnen sinnvoll antworten kann.
Letzte Frage zu Thema USA von Herrn Güler.
Herr Hilbestreit, mich würde interessieren, ob der Bundeskanzler angesichts der geopolitischen Veränderungen, die jetzt durch die Wahl von Donald Trump drohen, ob er auch in Bezug auf den Streit in der Bundesregierung dann denkt, dass er aus einer Position der Stärke heraus gerade agieren kann?
Mit Bezug auf was? Das wirkt jetzt so ein bisschen allgemein, was Sie da fragen.
Na, der Streit in der Bundesregierung ist ja sehr offensichtlich. Und jetzt wurde Donald Trump gewählt und dadurch drohen große geopolitische Verwerfungen. Da wollte ich wissen, wie der Bundeskanzler sich da aufgestellt sieht und aus einer Position der Stärke heraus agieren kann aktuell.
Ja, ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass es Regierungen gibt, in denen politische Diskussionen nicht auszutragen sind und zum Teil auch sehr, sehr prononciert ausgetragen werden, wie es ja auch in dieser Regierung im Augenblick zu beobachten ist. Das ist aber etwas, was man in vielen anderen Regierungen auch des Westens im Augenblick gerade erlebt. Das sollte uns nicht dazu verführen, zu glauben, diese Regierung sei nicht handlungsfähig. Man ringt um den Kurs, man ringt um eine gemeinsame Position, aber am Ende ist klar, dass man eine solche Position gemeinsam einnimmt. Und ich, wenn ich auf die letzten 3 Jahre zurückblicke, die selten frei waren von Diskussionen auch innerhalb des Regierungsbündnisses, sehe ich die Regierung, insbesondere wenn Sie den Blick auf die Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine, wenn Sie sehen, wie Deutschland auf den Wegfall russischer Energielieferungen reagiert hat, wenn Sie sehen, wie wir den Ausbau, die Transformation der Industrie, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben haben, bei all dem, was immer wieder auch nicht nur immer zu meiner Freude heftig diskutiert wurde, auch öffentlich, hat es auch immer wieder Ergebnisse gegeben und gibt es immer Ergebnisse und der Kurs ist klar verfolgt worden. Insofern glaube ich, ich verstehe Ihre Frage, aber ich glaube, die Sorge müssen Sie nicht haben. Alle Regierungen in demokratischen Ländern noch mal mehr haben auch mit innenpolitischen Auseinandersetzungen zu tun. Wichtig ist, dass man sich eng international und europäisch abspricht. Das ist der Fall und dafür ist morgen und übermorgen dann auch das informelle Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Budapest wieder eine gute Gelegenheit, zusätzlich zu all den internationalen Gesprächen, die man als Regierungschef sowieso ständig hat.
Nachfrage dazu, Sie haben ja gerade die außenpolitischen Gegebenheiten geschildert, Ukraine-Krieg, russisches Gas und so weiter, die dazu geführt haben, dass die Bundesregierung sich zusammengerafft hat und auch große Entscheidungen gefällt hat. Sehen Sie jetzt in der Wahl von Trump vielleicht genauso wieder ein Szenario, was die Bundesregierung jetzt hier nochmal zusammenschweißen könnte?
Da Sie nicht so oft hier sind, habe ich Ihnen den Spruch noch nicht entgegengehalten. Ich sage mal, als Zuversichtsbeauftragter der Bundesregierung bleibe ich auch in diesem Punkt zuversichtlich.
So, das war ein schönes Schlusswort zu diesem Kapitel. Und damit verabschieden wir uns, sofern Sie uns bis hierhin begeistert gefolgt sind, den Zuschauerinnen und Zuschauern von den Zuschauerinnen und Zuschauern der Fernsehübertragung, die jetzt an dieser Stelle enden müsste. Denn jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Tages, dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Und dafür haben wir noch gut 20 Minuten Zeit, denn dann kommt das Briefing.
Dann werde ich einfach etwas schneller, lesen. Ich möchte mir aber nicht ersparen, da Herr Rinke auch da ist und sehr aufmerksam folgt. Vor zwei Wochen hatte ich Ihnen ja versprochen, dass es an diesem Mittwoch ein Füllhorn von Entscheidungen geben würde. Es hat ja in den vergangenen zwei Wochen keine Kabinettssitzung gegeben. Und ich kann sagen, die Regierung hat auch in diesem Fall geliefert. Insofern, bear with me. Wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen heute im Kabinett miteinander beschlossen. Unter anderem hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS beschlossen. Damit macht sie ihre Zusage wahr, die nationalen Regelungen zur Umsetzung von GEAS bereits in diesem Jahr dem Parlament vorzulegen, so früh wie wohl noch keine andere Regierung in der EU. Die Regierung legt damit den nächsten Baustein, die Migration besser zu steuern und zu ordnen und zugleich humanitäre Standards für Geflüchtete zu garantieren und irreguläre Migration weiter zu begrenzen. Das als Dienstleistung auch noch in den vergangenen drei Monaten, August, September, Oktober, ist die Zahl der Asylgesuche im Vergleich zum Vorjahresmonate um mehr als 50% zurückgegangen. Also man merkt, auch wenn es immer einen anderen Anschein hat, die Maßnahmen wirken. Die GEAS-Reform ermöglicht dies nun, also die Fragen der Steuerung der irregulären Migration durch drei Maßnahmen. Erstens muss an den EU-Außengrenzen verlässlich kontrolliert werden, wer in die Europäische Union einreist. Zweitens braucht es eine Balance zwischen Verantwortung und Solidarität. Ein solcher Solidaritätsmechanismus soll sicherstellen, dass EU-Mitgliedstaaten, die unter besonderem Migrationsdruck stehen, von anderen EU-Mitgliedern entlastet werden, sei es durch die Übernahme von Geflüchteten oder durch finanzielle Unterstützung. Drittens geht es um schnelle und einheitliche Verfahren, ohne dass das Grundrecht auf Asyl, das ist uns sehr wichtig, ohne dass dieses Grundrecht beschädigt wird. Infolge der Anpassung des nationalen Rechts hat das Kabinett heute auch Änderungen des Gesetzes über das Ausländerzentralregister sowie korrespondierende Änderungen weiterer Gesetze auf den Weg gebracht. Damit erhalten die Verwaltungsbehörden in Bund, Ländern und Kommunen für ihre konkrete Arbeit möglichst frühzeitig Klarheit und Rechtssicherheit, um die nötigen operativen Vorkehrungen zu treffen. Außerdem hat die Bundesregierung, die Bundesregierung will Deutschland nach noch besser auf künftige Katastrophen und Sicherheitsrisiken vorbereiten. Deswegen hat das Kabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen, das sogenannte Kritis-Dach-Gesetz für Feinschmecker, beschlossen. Mit dem Gesetz schaffen wir einen verbesserten physischen Schutz unserer kritischen Infrastrukturen und stärken damit auch die Versorgungssicherheit in Deutschland und in Europa. Erstmals werden bundeseinheitlich und sektorübergreifend Vorgaben und Strukturen zur Resilienzstärkung, also zur Widerstandsfähigkeit, eingeführt. Sie treten neben den Regelungen zur Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen. Das Gesetz sieht insbesondere vor, die bundesweite Identifizierung von kritischen Anlagen, die Einrichtung eines Störungsmonitorings, Risikoanalysen der Betreiber und von staatlicher Seite sowie Mindestvorgaben für Resilienzmaßnahmen der Betreiber. Dabei nehmen wir alle denkbaren Risiken in den Blick, die durch die Natur oder den Menschen verursacht werden können, sei es ein Unwetter, menschliches Versagen oder auch Sabotageakte. Mit dem Gesetzentwurf wird ein Vorhaben des Koalitionsvertrages und zugleich die EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen umgesetzt. Außerdem hat die Bundesregierung heute die Einführung eines neuen Wehrdienstes beschlossen. Abgeleitet aus der aktuellen Bedrohungssituation soll die personelle Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr durch eine starke und personell ausreichend aufgestellte Reserve garantiert werden. Das Gesetz führt einen nicht verpflichteten neuen Wehrdienst von 6 bis 23 Monaten ein. So wird mittelfristig der Umfang der zur Verfügung stehenden Reservistinnen und Reservisten erhöht und dadurch wird die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte nachhaltig verbessert. Gleichzeitig sollen auch die Wehrerfassung und die Wehrüberwachung reaktiviert und modernisiert werden. Im Rahmen der Wehrerfassung erfolgt eine verpflichtende Befragung der 18-jährigen Männer über Bereitschaft und Fähigkeit zur Wehrdienstleistung sowie zu ihren Bildungsabschlüssen und sonstigen Qualifikationen. Darüber hinaus können Frauen und andere Geschlechter freiwillig am Online-Fragebogen teilnehmen und ihre Bereitschaft signalisieren. Dann hat die Bundesregierung heute auch noch beschlossen, den Wohnungsbau zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und dafür hat es Erleichterungen im Bauvertragsrecht miteinander vereinbart. Die Bundesregierung setzt damit einen Teil ihrer Wachstumsinitiative um. Neu wird ein Gebäudetyp E, eingeführt, der für einfaches Bauen steht. Dabei geht es nicht um einen bestimmten Gebäudetypus, sondern allgemein um die Möglichkeit, einfacher, innovativer und kostengünstiger zu bauen. Die Änderungen im Bauvertragsrecht ermöglichen es, auf Baustandards zu verzichten, die für die Gebäudesicherheit nicht notwendig und gesetzlich nicht zwingend sind. Der Gebäudetyp E ändert also nichts an den öffentlich-rechtlichen Vorgaben, die alle Bauvorhaben einhalten müssen. Es geht lediglich darum, die Fülle der Gesetze, die Normen und sonstige Vorgaben, die in ein Bauvorhaben geknüpft sind, im Bauvertrag auf das wirklich Notwendige zu verringern. Die neuen Regelungen werden die Kosten senken. Die Bundesregierung geht von einer jährlichen Entlastung der Wirtschaft von rund 8,1 Milliarden Euro aus. Das Gesetz trägt also nicht unwesentlich dazu bei, Bürokratiekosten zu senken. Und neben diesen fünf Top-Punkten, O-Top-Punkten, hat es auch eine Top-1-Liste. Das sind die Gesetze, die im Kabinett ohne Aussprache beschlossen werden, von insgesamt 29 Punkten heute gegeben. Keine Sorge, ich werde nicht alle vortragen, nur die schönsten. Das Kabinett hat heute die Sozialversicherungsrechengrößenverordnung 2025 beschlossen. Mit der zustimmungsbedürftigen Rechtsverordnung werden die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung, unter anderem auch die Beitragsbemessungsgrenze, aktualisiert. Die Berechnungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Regelungen, die die Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung an die Bruttolohn- und Gehaltsentwicklung je Arbeitnehmer im Jahr 2023 anknüpfen. Die Fortschreibung dient einerseits der Sicherung der Beitragsbasis der Sozialversicherung und andererseits auch der Sicherung des Leistungsniveaus. Die Bundesregierung wird den Bundesrat bitten, die Verordnung gemeinsam mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz zu beraten. Und die Bundesregierung hat auch den Entwurf eines Vertragsgesetzes beschlossen. Es bereitet die Ratifikation der Änderung des Protokolls zum Übereinkommen über das Verhüten der Meeresverschmutzung durch Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen vor, das sogenannte Londoner Protokoll. Und warum erkläre ich das hier? Damit wird nämlich die Grundlage geschaffen, die es Deutschland international erlaubt, Kohlendioxid in andere Staaten zur dortigen Speicherung unter dem Meeresboden zu exportieren. Zur innerstaatlichen Umsetzung der Änderung von ganz konkret Artikel 6 des London-Protokolls wird derzeit die Anpassung im sogenannten Hohe-See-Einbringungsgesetz erarbeitet. Die Bundesregierung will außerdem den Spitzensport noch stärker fördern und wieder mehr deutsche Athletinnen und Athleten den Weg an die Weltspitze ebnen. Deshalb hat das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Sportförderung beschlossen. Es ist der erste Entwurf für ein Sportfördergesetz in Deutschland überhaupt. Ziel ist es, die Förderung des Spitzensportes auf eine einheitliche und transparente Grundlage zu stellen. Das Gesetz vereinfacht das Fördersystem, baut Bürokratie ab und nutzt digitale Prozesse, um Förderung schneller und effizienter zu gestalten. Kern ist die neue unabhängige Spitzensportagentur, die nach sportfachlichen Kriterien auch unbürokratisch entscheidet, wie Fördermittel vergeben werden. Neu ist auch, dass das Gesetz die Förderung des Spitzensportes an klare leistungs- und gesellschaftsbezogene Ziele bindet. So werden die Fördermittel gezielt für sportliche Spitzenleistung und ein faires gemeinschaftliches Miteinander im Sport eingesetzt. Die Reform ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Sportverbänden, die gemeinsam an der Neuausrichtung erarbeitet haben. Und allerletzter Punkt, das Bundeskabinett hat heute auch das von der Bundesforschungsministerin vorgelegte Konzept zur Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, kurz DATI, beschlossen. Deutschland hat eine breite Forschungslandschaft. An deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen entstehen täglich herausragende Forschungsergebnisse. Bei der Überführung in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendung bleibt unser Land allerdings noch unter unseren Möglichkeiten. Bereits im Koalitionsvertrag ist die Gründung der DATI verankert. Ihr Auftrag soll es sein, anwendungsorientierte Forschungsergebnisse aus unseren Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen schnell und wirkungsvoll in die Anwendung zu bringen und die Transferkultur bundesweit zu stärken. Die DATI ist eine konzipiert als eigenständige und agile Agentur des Bundes, wie alle Agenturen des Bundes selbstverständlich agil sind. Soweit der Ritt durch die Kabinettsübernahme.
Und damit hat der Ritt noch Zeit für ein paar Fragen gelassen. Die ersten habe ich schon notiert. Herr Blank zu Geas, glaube ich.
Herr Hebelstein, fangen wir auch gleich mit dem ersten Thema an. GEAS-Reform. Gibt es schon konkrete Verabredungen mit den Bundesländern, die betroffen sind, zum Flughafenverfahren? Und wie sehen die aus und mit welchen Ländern?
Das müsste sich das zuständige Fachressort beantworten lassen, wenn es das kann.
Also, das ist ein bisschen
Vielen Dank. Es ist Teil des heute im Kabinett beschlossenen Paketes, das Flughafenverfahren schon jetzt anzuwenden anhand der GEAS-Regelung. Dabei wird das Asylverfahren vor der Einreise, also noch im Transit, durchgeführt für Personen aus Herkunftsstaaten mit einer EU-weiten Anerkennungsquote von weniger als 20% wird das Flughafenverfahren bereits jetzt Anwendung finden. Selbstverständlich standen wir bei der Abstimmung des Gesetzesentwurfs oder der Gesetzesentwürfe auch im Kontakt mit den Ländern. Was jetzt die konkrete Ausgestaltung angeht, sind wir weiter in Gesprächen. Da kann ich mich im Detail noch nicht zu äußern, aber wir sind daran, dieses Verfahren jetzt zügig und ausgeweitet auf diese Fälle durchzuführen.
Also kurze Antwort, es gibt noch keine konkreten Verabredungen mit den betroffenen Ländern.
Also keine von der, über die ich jetzt hier berichten könnte, genau.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gut, weitere Fragen zu GEAS. Gut, dann hatte ich eine Frage zu Wehrdienst von dem Kollegen in der letzten Reihe und Thilo Jung.
Genau, also zum Thema Wehrdienst interessiert mich, ob es Veränderungen an dem Gesetzentwurf gegeben hat, seit der Minister das Konzept vorgestellt hat und was die neue Grundvereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit damit zu tun hat, mit dem Thema Wehrdienst.
Ja, danke. Also der Referentenentwurf steht, soweit ich weiß, online. Ich habe jetzt aufgrund, das waren 5-4 Monate dazwischen, habe ich jetzt keine Liste der Abweichungen. Aber die Grundelemente sind, dass wir abgeleitet aus der Bedrohungslage eine Bundeswehr brauchen, die einen möglichen Konflikt langfristig überstehen kann und bestenfalls abschrecken kann. Und zwar dafür personell aufwuchsfähig ist, dafür personell durchhaltefähig ist. Und dafür brauchen wir eben eine Reserve. Und um diese Reserve entsprechend personell aufzustellen, brauchen wir einen Wehrdienst, um kontinuierlich Personal auszubilden und dann der Reserve zur Verfügung zu stellen. Und parallel die zweite Säule, besonders wichtig, die zweite Säule, ist die Wehrerfassung und die Wehrüberwachung. Wir müssen wissen, im Ernstfall, wen können wir anschreiben, wer kann aktiviert werden, welche Ausbildung hat der genossen und so weiter. Und diese beiden Kernelemente, also zum einen die eigentliche Ausbildung, das eigentliche Dienen in der Truppe und parallel Wehrerfassung und Wehrüberwachung, das sind die Kernelemente des neuen Wehrdienstes. Davon zu trennen ist die Personalgewinnung. Bitte das ganz klar trennen. Das eine ist die Aufwuchsfähigkeit der Truppe mit einer starken Reserve. Das andere, und da zielt die heutige Grundsatzvereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit, heute Nachmittag bei uns um 14.30 Uhr, darauf zielt das ab, dass wir bei der Bundesagentur demnächst aktiv die möglichen Berufsfelder, Berufsbilder auch im militärischen Dienst in den Streitkräften präsentieren, dort beraten und Interessierte betreuen. Wir haben das vorher schon für die zivilen Tätigkeitsfelder gemacht. Jetzt bekommt die Interessierte bei der BA das gesamte Portfolio vorgestellt, wenn er das möchte, und wird beraten für diese Tätigkeiten, die dort möglich sind. Das wiederum ist dann aber, wie gesagt, für die eigentliche Personalgewinnung, sind im Grunde beide Bereiche aus dem Themenfeld Personal. Aber das eine ist Aufwuchsfähigkeit für einen möglichen, hoffentlich vermeidbaren Konflikt. Das andere ist Personalgewinnung für die Streitkraft.
Dazu haben Sie noch eine Zusatzfrage?
Eine Nachfrage zu dem letzten Punkt. Mit welchem Potenzial rechnet das Ministerium da derzeit?
Sie meinen bei der Grundsatzvereinbarung?
Ja.
Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahl präsentieren. Wir gehen davon aus, dass wir dort, wir haben über 1000 Berufsbilder in den Streitkräften. Wir haben sowohl im zivilen Tätigkeitsfeld als auch im militärischen Tätigkeitsfeld attraktive, interessante Berufsmöglichkeiten, und die wollen wir da präsentieren und parallel zu unseren Beratungszentren, Karriereberatungszentren, die Bundeswehr betreibt, den Interessierten zur Verfügung stellen, diese Informationen, und dann dort auch natürlich weiteres Personal im eng umkämpften Fachkräftemarkt in Deutschland für uns gewinnen. Das ist unsere Erwartung. Wir werden nachher noch ein Statement hören vom Minister und von Frau Nahles dazu, und dann können die beiden dazu noch ein bisschen ausformulieren.
Herr Jung, Herr Safelberg noch zu dem Thema.
Ja. Herr Müller, weil Sie gerade gefragt wurden, also ich weiß nicht, ob Sie bei der PK hier mit dem Minister waren, ja. Der hat ja auch sich für eine verpflichtende Musterung von Männern ausgesprochen, und das ist jetzt hier nicht mehr dabei. Das werden Sie wahrscheinlich einräumen müssen, dass das der Unterschied ist. Und mich interessiert aber eher, Es hat sich ja im Prinzip außer dem der verpflichtenden Auskunft für Männer bei diesem Fragebogen nichts wirklich geändert am freiwilligen Wehrdienst. Trotzdem versuchen Sie jetzt diesen Etikettenwechsel, indem Sie den freiwilligen Wehrdienst, der ja immer noch ein freiwilliger Wehrdienst ist, künftig Basiswehrdienst nennen. Warum dieser Etikettenwechsel?
Also ich habe gerade dargestellt, wir haben große Änderungen. Die gesamte zweite Säule, Wehrerfassung, Wehrüberwachung, ist ein wichtiges Element, was 2011 abgeschafft wurde, was wir aber benötigen, um handlungsfähig zu sein, um durchhaltefähig zu sein. Punkt eins, diese zweite Säule. Und der andere Teil ist, dass wir natürlich mit dem Versenden des Fragebogens und mit dem verpflichtenden Rückmelden unsere Möglichkeiten, die die Streitkräfte bieten, erstmal an 350, 400.000 Männer eines Jahrgangs verteilen und darüber hinaus dann auch eine Rückmeldung bekommen, also die beschäftigen sich aktiv mit dem Themenfeld. Und dann werden wir natürlich auch, und das ist unser eigener Anspruch, diesen neuen Wehrdienst in der Truppe auch umgestalten. Also wir werden in die Fläche gehen, wir werden die TSKs, die Teilstreitkräfte, werden für ihre Bereiche diese mindestens 6 Monate ausformulieren. Also die werden dann die abzuleistenden Wehrdienste werden sich auch in dieser Ausbildung unterscheiden. Wir werden regional das so verteilen, dass wir auch attraktiv sind in der Fläche. Und dann werden wir in den ersten 6 Monaten die infanteristische Grundausbildung, sage ich mal, machen, plus die Heimatschutzbefähigung und werden damit den neuen Absolventen, so will ich es mal nennen, dazu befähigen, im Falle eines Falles mit dieser Mindestqualifikation auch im Rahmen des O-Plan Deutschlands, Sie kennen das, der Operationsplan Deutschlands, eingesetzt zu werden im Rahmen des Heimatschutzes. Wer darüber hinaus sich weiter interessiert und dann bis auf 23 Monate sich verpflichten möchte, bekommt eine weitere Qualifikation ganz speziell in seiner Teilstreitkraft, auch in der Region, wo er sich engagieren möchte. Das kann zum Beispiel sein Sicherungssoldat auf einem fahrenden Schiff, also seegehende Einheiten. Und wir wollen das sinnstiftend machen, wir wollen das attraktiv machen, wir wollen das nicht als Bürde sehen, sondern es soll für beide Seiten ein gewinnbringender Wehrdienst sein.
Entschuldigung, der freiwillige Wehrdienst ist weiterhin ein freiwilliger Wehrdienst, korrekt?
Der neue Wehrdienst beruht auf Freiwilligkeit. Jeder kann, der den Fragebogen bekommt, hat die Pflicht, diesen auszufüllen. Aber er kann uns ehrlich mitteilen, ich habe daran kein Interesse. Ja.
So, letzte Frage, Herr Safelberg.
Ja, zum gleichen Thema nochmal, also Verständnis. Wie viele 18-Jährigen bekommen den Brief? Wie viele wollen Sie dafür gewinnen? Und was kostet ungefähr? Was schätzen Sie da die Musterung, Unterbringung? Sie müssen da natürlich ein bisschen planen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr erzählen.
Also ich beginne mal mit den Kosten. Die Kosten liegen aktuell nur als Schätzung vor. Die Planung der Finanzierung des neuen Wehrdienstes werden jetzt im Teil des Gesetzgebungsverfahrens quasi finalisiert. Da kann ich jetzt noch keine aktuellen Schätzungen abgeben. Wir haben für 2025 noch keinen Haushaltstitel einbringen können, weil wir ja zur Anmeldung des Haushaltes noch keine gesetzliche Grundlage hatten. Aber wir werden dieses Jahr, also 2025, wir wollen ja spätestens im dritten Quartal 2025 das auch starten. In der Truppe werden wir das noch aus den vorhandenen Kapazitäten des jetzigen freiwilligen Wehrdienstes und durch ein paar Umstrukturierungen stemmen können. Und zur Frage der Angeschriebenen, also wir schreiben grundsätzlich alle 18-jährigen Männer an mit dem Stichtag 31.12.2006, dann im Frühjahr 2025 geplant, nach erfolgreicher parlamentarischer Befassung natürlich und des Inkrafttreten des Gesetzes. Und nach meinem Kenntnisstand sind ca. 400.000 18-jährige Männer dann pro Jahrgang davon betroffen. Natürlich bieten wir auch Frauen und anderen Geschlechtern an, sich beim Fragebogen zu beteiligen. Die bekommen dann aber kein Anschreiben, sondern bekommen die Möglichkeit, sich dann quasi über einen QR-Code auch an den Fragemöglichkeiten zu beteiligen.
Genau. Und von diesen 400.000 Männer, also Frauen vielleicht kommen noch dazu, wie viele möchten Sie da für sich bei der Bundeswehr gewinnen?
Also aktuell ist das Ziel, dass wir im Jahr 2025 mit 5.000 beginnen, zusätzlich zu den 10.000, die wir jetzt schon im freiwilligen Wehrdienst haben. Also insgesamt 15.000 im Jahr 2025. Das liegt daran, dass wir, wie ich schon angesprochen habe, natürlich erstmal aus den bestehenden Kapazitäten schöpfen müssen. Und natürlich, weil wir die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte nicht beeinträchtigen wollen. Also der Ausbilder, der aus dem Panzer aussteigen muss, um Ausbildung durchzuführen, den verlieren wir quasi einfach gesagt im Panzer. Und deswegen müssen wir hier also eine Balance schaffen zwischen verfügbaren Kapazitäten und dem, was wir wollen. Diese Zahl 5.000 werden wir dann oder 15.000 werden wir dann in den Folgejahren steigern, um das, was von uns angenommene Defizit bis zum Ende des Jahrzehnts aufgefüllt ist und wir diese handlungsfähige und personell aufgestellte Reserve haben.
Okay. Ja, damit sind wir am Ende dieser
Ich habe noch einen Nachgang, ich kriege gerade die Meldung, 350.000 Männer ungefähr. Also ich war hier bei 50.000, lag ich grob daneben, Entschuldigung, ca. 350.000 Männer. Der Gesamtjahrgang betrifft ca. 650.000 18-Jährige eines Jahrgangs. Entschuldigung.
Gut, dann bedanke ich mich für den Besuch, für Ihr Interesse. Hier geht es gleich weiter mit dem Briefing zur COP. Danke.